Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Forum Didakta aktuell mit dem Thema Schulfähigkeit. Was kann der Kindergarten dazu beitragen? Ich darf mich selbst ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Hasselhorn und ich komme vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung und leite dort den Arbeitsbereich Bildung und Entwicklung. Ich darf Ihnen auch kurz die Gäste vorstellen, die wir aufs Podium heute gebeten haben im Rahmen dieses Forums und die heute Ihnen über verschiedenste Ansätze und Ideen zu der Frage unseres Forums aktuell präsentieren werden. Zu meiner Rechten sitzt Frau Ministerialrätin Christa Engemann vom Kultusministerium in Baden-Württemberg. Dann sitzt rechts von ihr Herr Klaus Lindner. Herr Klaus Lindner kommt auch aus Baden-Württemberg, wie übrigens alle rechts von mir sitzenden Personen hier heute. Und Herr Klaus Lindner ist Rektor der Mörike-Schule in Backnang. Für diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, wo Backnang liegt, Sie kommen sehr schnell, wenn Sie bis Stuttgart gefahren sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter einer Stunde, ich glaube zwischen 30 und 45 Minuten, je nachdem, welche Verbindung Sie wählen, nach Backnang. Rechts von Herrn Lindner sitzt Frau Susanne Batura. Frau Susanne Batura ist Leiterin des Kindergartens Eckertsklinge, ebenfalls in Backnang. Wir gehen dann weiter zu Frau Dr. Anne-Dore Bauer-Lachenmeier. Und auch sie kommt aus Backnang und ist dort Leiterin der Pläsierschule, einer Grundschule dort. Und wir verlassen jetzt Backnang und gehen weiter zu Herrn Professor Dr. Hermann Schöler. Herr Professor Dr. Hermann Schöler kommt von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Meine Damen und Herren, Schulfähigkeit ist das Thema, das im Zentrum steht, wenn wir die Frage aufwerfen, was kann der Kindergarten dazu beitragen? Und deswegen möchte ich diese Runde eröffnen, indem ich Ihnen ganz kurz versuche, eine Einführung zu geben in die Frage, was versteht man eigentlich unter Schulfähigkeit? Und dazu wechsle ich einmal kurz die Position. Die Frage Schulfähigkeit, was ist das, kann man natürlich, da könnte man jetzt Tage füllen, mit der Frage, wie man diese auch beantworten könnte. Ich möchte das zunächst erstmal von einem Phänomen aus angehen, nämlich von dem Phänomen, dass wir in den letzten Jahrzehnten deutliche Schwankungen haben in dem Verhalten von Schulen, von Erziehern und Eltern, wenn es darum geht, ein Kind einzuschulen oder nicht. Das, was ich Ihnen mitgebracht habe, damit meine Gäste hier vorne auf dem Podium in vertrauter Umgebung sind, ist eine Statistik aus dem Land Baden-Württemberg, das uns zeigt, wie zwischen 1971 und 2005 sich die Zurückstellerquoten und Quoten der frühen Einschulungen entwickelt haben. Zurückstellerquoten heißt, wie viel Prozent eines Jahrgangs von Kindern, die vom Gesetz, von der Gesetzeslage her eingeschult werden sollten, besuchen nicht in diesem Jahr die Schule, sondern werden noch für ein Jahr zurückgestellt. Und die frühzeitigen Einschulungen ist das, was in vielen Bundesländern unter den Kann-Kindern bekannt ist als Name. Das heißt, das sind Kinder, die gesetzlich noch nicht eingeschult werden müssen, die das aber durchaus können und jetzt frühzeitig eingeschult werden. Sie sehen an diesen Grafiken, dass wir ab Mitte der 70er Jahre eine deutliche Zunahme hatten von Zurückstellungen. Und das wirft natürlich die Frage auf, woran liegt das? Liegt das vielleicht unter anderem auch daran, dass Kinder, die bei uns den Kindergarten verlassen, immer weniger schulfähig waren? Die gelbe Kurve, die Sie da drunter sehen, zeigt die Kurve der Kinder, die Kann-Kinder sind und trotzdem schon eingeschult worden sind, also die frühzeitigen Einschulungen. Und da sehen Sie die Gegenbewegung, dass wir ab Mitte der 70er Jahre deutlich weniger vorzeitige Einschulung hatten. Und Sie sehen, dass ab Ende der 90er Jahre sich das Bild wieder ändert. Ab Ende der 90er Jahre haben wir, und das gilt übrigens nicht nur für Baden-Württemberg, ich hätte Ihnen jetzt auch aus den anderen Bundesländern solche Grafiken zeigen können, ändert sich das Bild. Das heißt, wir haben wieder vermehrt frühzeitige Einschulungen und wir haben wieder reduziert die Anzahl derjenigen Kinder, die zurückgestellt werden und nicht gleich eingeschult. Sie sehen da 1998 so einen Zacken bei den frühzeitigen Einschulungen. Da geht das wieder deutlich zurück. Das ist eine Besonderheit von Bildungspolitik und Bildungsstatistik. Der Grund ist einfach, dass sich die Stichtagsregelung dort geändert hat in Baden-Württemberg und dass ein Kind, das beispielsweise im August eines Jahres geboren ist, im Jahre 1995, dann, wenn es eingeschult wurde, in dem Jahr, wo es im August 6 wurde, als frühzeitig eingeschult gewertet wurde, aber nach der gesetzlichen Regelung, und das ist der Knick, der darunter fällt, nicht mehr, weil die gesetzliche Einschulungsstichtag in Baden-Württemberg sich verändert hatte. Und Sie korrigieren mich, wenn ich das jetzt falsch erinnere. Ich glaube, alle Kinder, die bis zum 1. September zu diesem Zeitpunkt 6 geworden waren, waren dann schulpflichtig nach Gesetzeslage. Aber hat das was mit Schulfähigkeit zu tun? Vielleicht ein wenig. Schauen wir uns einmal an, was Schulfähigkeit eigentlich in der Fachliteratur bedeutet. Wann, so fragt man sich, ist eigentlich ein Kind schulfähig oder schulbereit? Und die Antwort, die man in den 1960er Jahren darauf gegeben hat, war, wenn ein Kind ein bestimmtes Entwicklungsniveau der visuellen Gliederungsfähigkeit, so nannte man das damals, erreicht hat, dann sei es schulfähig. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch, dass man in dieser Zeit Koordinations-, Wahrnehmungs-, Auge-Hand-Koordinationsübungen in Kindergärten machte, um Kinder auf die Schule vorzubereiten, weil man davon ausging, dass damit eine visuelle Gliederungsfähigkeit trainiert werden würde. Schon Ende der 60er Jahre hat Lieselotte Schenk-Danzinger in einem leider heute nicht mehr so bekannten Lehrbuch versucht, das auf einen Begriff zu bringen, der eigentlich bis heute die wissenschaftliche Ansicht von Schulfähigkeit trägt, indem sie nämlich gesagt hat, Schulfähigkeit hat erstmal etwas mit individuellen Voraussetzungen eines Kindes zu tun, und zwar mit kognitiven, motivationalen und sozial-emotionalen, aber nicht mit irgendwelchen, sondern mit denjenigen, die es dem Kind ermöglicht, unter den Rahmenbedingungen von Schule allgemeine Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens sich anzueignen. Wenn Sie das in die modernere, aktuelle Forschung ziehen, dann sehen Sie zum einen, wir wissen heute, dass viele dieser Fertigkeiten der motivationalen, der kognitiven und sozial-emotionalen Fähigkeiten von Kindern beeinflussbar sind. Und nicht zuletzt war das ein Grund dafür, dass wir zunehmend Schulkindergärten an Grundschulen oder je nach System des Bundeslandes als eigenständige Einrichtungen kennen. Mittlerweile hat es in den letzten 25 Jahren etliche groß angelegte Langzeitstudien, sogenannte Längsschnittstudien, gegeben, aus denen wir relativ genau wissen, welche Vorläuferfertigkeiten, vor allen Dingen im kognitiven Bereich, denn besonders gut vorhersagen, ob ein Kind erfolgreich an der Schule, am Anfangsunterricht von Schule teilnehmen kann oder nicht. Und moderne Ansätze zur Förderung und zur Vorbereitung auf Schule im Kindergarten basieren ganz im Wesentlichen auf den Ergebnissen dieser Langzeitstudien, dieser Längsschnittstudien. Und etwas, was man bisher in diesen Studien noch nicht so sehr intensiv betrachtet hat, aber was in jüngster Zeit in der Forschung deutlich geworden ist, ist, dass neben diesen kognitiven Voraussetzungen auch motivational selbstregulatorische Kompetenzen wichtig sind für Schulfähigkeit, wie es zum Beispiel der sogenannte Belohnungsaufschub ganz gut anzeigt. Belohnungsaufschub meint, wenn Sie Kindern im Kindergarten eine Tätigkeit ausführen lassen, die am Anfang dem Kind Spaß macht und irgendwann mit der Zeit langweilig wird, und das Kind hat diese Tätigkeit ausgeführt, weil eben eine kleine Belohnung in Aussicht gestellt worden ist, und sie sagen dem Kind, das hast du toll gemacht, aber wenn du das jetzt noch mal 10 Minuten lang weitermachst, diese Tätigkeit, kriegst du eine noch größere Belohnung. Kinder, die im Kindergartenalter bei dieser Frage bereits verzichten können auf die unmittelbare kleine Belohnung und etwas ausdauernd sich selbst regulieren können, um die Tätigkeit weiter auszuführen, um dann eine größere Belohnung zu erhalten. Solche Kinder haben offensichtlich etwas, was für schulische Entwicklung ganz wichtig ist, weil wir mittlerweile aus wiederum Langzeitstudien zeigen können, dass die Unterschiede in dieser Fähigkeit des Belohnungsaufschubs im Kindergarten noch gut statistisch vorhersagen können, den Schulerfolg 10 Jahre später. 10 Jahre später. Und das vielleicht zur Genüge oder hinreichend als Einstieg, was ist eigentlich Schulfähigkeit? Und jetzt verlasse ich auch diese Position und setze mich hier wieder mit in die Runde. In nahezu allen Bundesländern ist man sich mittlerweile darüber im Klaren, dass die Hoffnung, Schulfähigkeit ist etwas, was sich von alleine herausstellt, was einfach biologisch automatisch kommt, reifungsmäßig bei Kindern angelegt ist, dass diese Antwort auf die Frage, wie kommt es zur Schulfähigkeit, nicht mehr trägt. Eigentlich hat sie noch nie getragen, aber es ist immer mehr ins Bewusstsein gekommen, dass man im Einschulungsalter und vor dem Einschulungsalter eigentlich Dinge vorbereiten und vorprägen kann, die den Kindern es leichter macht, nachher erfolgreich am Schulanfangsunterricht teilzunehmen. Die Konsequenz ist, dass in den meisten Bundesländern Bildungspläne für Kinder schon vor der gesetzlichen Schulpflicht entstanden sind. Manchmal heißt das Bildungsplan von 0 bis 10, manchmal heißt das frühkindliche Bildungspläne. In Baden-Württemberg spricht man nicht von Bildungsplänen, obwohl es sich um etwas ganz Ähnliches handelt, sondern da spricht man vom Orientierungsplan. Frau Ministerialrätin Christa Engemann, Leiter des Referats Kindergärten, Grundschulen und Hauptschulen im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, ist Redaktionsleiterin des Orientierungsplans in Baden-Württemberg. Frau Engemann, warum sprechen Sie in Baden-Württemberg eigentlich nicht vom Bildungsplan, sondern vom Orientierungsplan? Also welche Orientierungen beinhaltet dieser Plan? Und Sie müssen jetzt, glaube ich, ein anderes Mikrofon nehmen.
Ja, wir haben uns ganz bewusst, Herr Professor Hasselhorn, für den Begriff Orientierungsplan entschieden und wollten damit auch eine Botschaft verbinden. Wir wollten zum einen deutlich machen, dass wir uns von dem Begriff der schulischen Bildungspläne abheben, weil wir den Orientierungsplan im Kindergarten nicht als Miniaturversion eines Bildungsplans in der Schule sehen. Und Begriffe spielen ja bekanntermaßen eine große Rolle, deswegen auch der Begriff Orientierungsplan. Unser Orientierungsplan ist praktisch ein Bildungskompass für die Erzieherinnen und Erzieher, aber auch für Eltern und für die Lehrkräfte in der Grundschule. Deswegen haben wir uns übrigens auch sehr bemüht, eine Sprache zu finden im Orientierungsplan, die alle anspricht. Und da haben die Motivationen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, natürlich eine große Rolle gespielt. Was kann das Kind, was will das Kind, was braucht das Kind für ein gelingendes Leben? Es hat uns sehr geleitet, weil das Kind im Mittelpunkt unseres Orientierungsplans steht. Seine Entwicklung, sein Bildungsprozess von Anfang an, von Geburt an. Und deswegen haben wir auch hier Beispiele gebracht, auch die Motivationen betreffend. Ich habe ein paar Leporellos übrigens ausgelegt, eins bei, wenn Sie nachher Lust haben und es gerne mögen, können Sie es mitnehmen, denn das sind einige Ausführungen zu unserem Orientierungsplan drin, der im Moment noch in der Pilotphase ist. Wir haben eine wissenschaftlich begleitete Pilotphase von vornherein mit angedacht, und zwar deswegen, weil wir dachten, ja, wir können nicht alles von Anfang an wissen, wir müssen schauen, was wir in die Überarbeitung reinbringen. Und jetzt sind im Moment verschiedene Expertengruppen dran, Vorschläge zu machen, diesen Orientierungsplan zu überarbeiten. Und im Juni wollen wir dann den neuen präsentieren, aber unser Herzstück soll drinbleiben. Und das Herzstück sind die Bildungsdimensionen, die 6 Bildungsdimensionen und die Motivationen des Kindes, die sich wie so ein Webteppich hier so ineinander geflochten sind. Und da werden Sie, wenn Sie sich das Leporello mal anschauen, auch erkennen können, dass wir uns insofern abheben auch von anderen Bundesländern, dass wir auch von den Begrifflichkeiten her nicht, ganz bewusst nicht, die Fächer jetzt der Schule gewählt haben, sondern uns an den Entwicklungen des Kindes orientiert haben. Körper als eine Bildungsdimension, als zweite Bildungs- und Entwicklungsdimension. Dann Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion. Das sind unsere 6 Bildungs- und Entwicklungsfelder. Auch da sehen Sie schon von den Begrifflichkeiten Bildungs- und Entwicklungsfelder, die Entwicklungen des Kindes, die Bildungsdimensionen eng verflochten, auch diese 6 Bildungs- und Entwicklungsfelder und mit den Motivationen des Kindes, Anerkennung erfahren, sich wohlfühlen. Das soll immer sehr eng miteinander verschränkt werden. Und wir haben sehr viele Rückmeldungen aus der Praxis jetzt bekommen, auch also von unseren Pilotkindergärten, was die Überarbeitung dann angeht, die wir mit reinnehmen werden, ganz klar. Wir haben einen großen Beteiligungsprozess von der Praxis über die Wissenschaft, um hier Möglichkeiten zu finden. Und was uns ganz wichtig ist, das werden Sie bei dieser Struktur auch sehen, wenn Sie sich näher damit befassen wollen, vielleicht noch später, dass es da einen Anschluss gibt, eine Weiterführung in der Grundschule, und zwar von den Bildungs- und Entwicklungsfeldern aus gesehen, aber auch von den Motivationen des Kindes. Dieser Wechsel von einer Institution zur anderen soll ja nicht zum Bruch werden, sondern soll eine Brücke sein. Und da ist es am besten, wenn dann die Erzieherinnen und Erzieher mit den Lehrkräften in der Schule sehr eng zusammenarbeiten und die Eltern klar in diesen Prozess mit reinnehmen. Und damit dies auch entsprechend theoretisch praktisch untermauert wird, sind wir von einem Bildungsbegriff ausgegangen, den wir mehrperspektivisch nennen. Dieser mehrperspektivische Bildungsbegriff erlaubt uns nämlich, wirklich das Kind ganzheitlich zu sehen, die verschiedenen Facetten einzufangen. Und ich glaube, da liegen wir richtig. Das ist auch jetzt in den Expertendiskussionen, die wir hatten und Expertenhearings und den Klausuren so entsprechend untermauert worden. Das wäre es mal, was die Begrifflichkeiten angeht. Ich habe jetzt mal einen Schwerpunkt draufgelegt. Wollte damit verdeutlichen, dass auch die Begrifflichkeiten das Ziel haben, die Kinderperspektive zu stärken, die Entwicklungen des Kindes insgesamt, aber auch der Blick auf jedes einzelne Kind. Die individuelle Begleitung und Förderung, das war unser Anliegen, das ist die Bildungsphilosophie, die hinter unserem Orientierungsplan steht, den wir jetzt im Moment gerade noch optimieren.
Ganz herzlichen Dank, Frau Engemann. Solche Pläne haben ja immer einen appellativen Charakter. Das heißt, da werden Forderungen aufgestellt und in Ihrem Falle Orientierung gegeben. Nun ist der Orientierungsplan ja in Baden-Württemberg nicht das einzige Instrument, mit dem versucht wird, Schulfähigkeit zu fördern im Land. Ein Modellprojekt, das sich dieses Ziel ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben hat, ist das Projekt Schulreifes Kind. Schulreifes Kind geht über die Orientierung hinaus und bietet vor allem einen konzeptuellen Rahmen für die gezielte Förderung von Kindern, vor allen Dingen in den nachher für die Schulentwicklung und für die schulische Entwicklung relevanten Bereichen. Herr Lindner, Rektor der Mörike-Schule in Backnang, ist Mitglied der Konzeptionsgruppe, die in Baden-Württemberg dieses Modellprojekt Schulreifes Kind konzipiert hat und auf die Beine gestellt hat. Herr Lindner, vielleicht können Sie uns einmal die wichtigsten Konzeptionsbausteine dieses Projektes skizzieren.
Okay. Ich würde gern am Projektor etwas Ihnen zeigen. Ich nehme jetzt dieses. Also ich möchte Ihnen dieses Projekt in Baden-Württemberg kurz vorstellen. Wir werden die Ausführungen, die ich Ihnen jetzt mache, nachher mit praktischen Beispielen aus den Hintertageseinrichtungen und der Grundschule füllen. Wir wollen Ihnen jetzt aber einfach ein bisschen einen Rahmen zeigen und mitgeben, dass Sie wissen, wie das eingebettet ist. Wir haben in Baden-Württemberg eine Ausschreibung gehabt für die Bewerbung, dass sich Modellstandorte bewerben konnten, um im schulreifen Kind mitzuarbeiten. Es war eine Überraschung. Es haben sich dann eine so große Anzahl von Kindergärten und Schulen beworben. In der ersten Tranche, also dem ersten Durchgang, waren ausgeschrieben 50 Modellstandorte, die sich bewerben sollten, konnten. Das waren dann 158 Kindertageseinrichtungen und 61 Grundschulen, die sich miteinander beworben haben, um dieses Modell auszuprobieren. Etwas überraschend war für die Politik, dass sich noch zusätzlich 195 Modellstandorte mit 434 Kindertageseinrichtungen und 204 Grundschulen zusätzlich beworben haben. Es zeigt aber auch, mit welchem Engagement und mit welchem Elan diese Institutionen diese Dinge ausprobieren wollten. Es war dann die politische Entscheidung zu sagen, okay, wir machen im ersten Durchgang Fortbildung für die 50 Modellstandorte und haben dann aber auch im zweiten Durchgang, jetzt im Augenblick laufend, die Tranche 2, also eine ja, doch relativ große zusätzliche Anzahl von Modellstandorten fortgebildet. Schulreifes Kind, eine der Säulen dieses schulreifen Kindes ist die Fortbildung, die im Tandem geschieht. Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen werden immer gemeinsam fortgebildet und zwar auch immer fortgebildet von Tandems in der Fortbildung, die wieder aus beiden Professionen kommen. Hier einfach auch die ganz klare Verknüpfung der Ansatz, wir wollen nicht getrennt etwas machen, sondern wir wollen miteinander einen Weg gehen auf Augenhöhe. Damit Sie einen Einblick haben, wie das gestaltet ist, wir haben immer eine zentrale Informationsveranstaltung gemacht, wo dann Informationen, die für alle interessant waren, gegeben wurden. Da waren dann alle beteiligten Institutionen eingebunden. Das war dann eine relativ große Veranstaltung. Wir sind im Augenblick bei 4 Fortbildungstagen, sodass immer das Tandem in Regionen, in 5 Regionen eingeladen wird. Und wir haben einen Regionaltag gemacht, in dem dann die Institutionen alle wieder kommen konnten. Damit Sie einen kleinen Einblick haben, unser erster Thementag heißt gemeinsam auf das Kind schauen. Hier geht es darum, nicht Diagnose zu betreiben, sondern den Blick zu schärfen für das, was uns wichtig ist, dass wir erkennen, was wollen wir überhaupt beobachten, was wollen wir miteinander beobachten und was ist uns in dem Bereich wichtig. Sie sehen, der zweite Tag, beobachten, beschreiben, fördern, von der Diagnose zur Förderung, also hier ganz gezielte Arbeit dahingehend, dass wir das Individuum, das einzelne Kind unterstützen können und es fördern können. Wir haben dann ganz konkrete Beispiele erarbeitet, in welchen Bereichen können die Kinder unterstützt werden, in welchen Bereichen brauchen sie Unterstützung und wir haben dann als viertes Thema Erziehungspartnerschaft leben, die Arbeit mit den Eltern, als ein ganz konkretes Beispiel. Und im fünften Praxistag haben wir dann etwas, eine Art Austausch aus der Praxis für die Praxis, das heißt, dass die Erzieherinnen und die Lehrerinnen sich ausgetauscht haben oder austauschen werden jetzt auch noch in dem Bereich, was sie Gutes gemacht haben und was ja gut gelaufen ist. Im Zentrum dieses schulreifen Kindes steht die Kooperation. Zu dem wird nachher die Kollegin noch einiges sagen. Wir haben einen wichtigen zweiten Baustein, die Elternarbeit, und einen dritten Baustein. Und das zeigt, dass hier nicht einzelne Teile aneinandergesetzt werden, sondern dass es eine Verzahnung gibt, sowohl von diesem Orientierungsplan, den uns die Frau Engemann vorgestellt hat, als auch von dem Bildungsplan für die Grundschulen, aber auch hier ein ganz wichtiges Element, Einschulungsuntersuchung. Wir haben die Einschulungsuntersuchung in Baden-Württemberg circa 1,5 Jahre vorgezogen, um für die Kinder 1 Jahr Zeit zu gewinnen, um den Kindern, die Hilfen und Unterstützung brauchen, helfen zu können. Wir haben einen sogenannten runden Tisch. Da denke ich, wird nachher auch noch etwas konkreter dazu gesagt werden. Wir haben dann 3 Ebenen der Förderung, die Förderung im Kindergarten, ganzheitliche Förderung, die Förderung durch das schulreife Kind und die 3. Ebene der Förderung, die Förderung durch Spezialisten, Logopäden, Ergotherapeuten, ja, Kinderärzte, all diese Spezialisten, die da dazugehören. Wir haben dann für jedes Kind einen individuellen Förderrahmen und die Kinder sollen unterstützt werden, dass sie ihre Stärken entwickeln können. Sie sehen jetzt die Kooperation und ich würde an der Stelle gern, wenn Sie keine weiteren Fragen direkt haben, einfach an die Kollegin weitergeben, die dann aus ihrer praktischen Arbeit Ihnen berichten wird.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Lindner. Wir lernen also aus Ihrem Modellprojekt Schulreifes Kind, dass es ein ganz neues Element gibt. Das heißt, Sie machen, wir würden wahrscheinlich in der Wissenschaft sagen, ein frühes Entwicklungsmonitoring. Das heißt, Sie schauen bereits auf den Entwicklungsstand 1,5 Jahre vor der Einschulung, um dann früh, je nach den Bedarfen, die Kinder haben, mit Förderung aufsetzen zu können. Nun, das finde ich ein sehr überzeugendes Konzept. Wenn wir als Forscher auf Bildungsrealität gucken, dann erleben wir allerdings auch häufig, dass Konzepte in der Realität nicht so leicht umsetzbar sind. Das heißt, dass die Praxis vor Ort dann doch manche Barriere aufbaut, die das scheitern lässt. Deswegen finde ich, sollten wir uns mal damit beschäftigen, wie eigentlich die Praxis es schafft, dieses Modellprojekt umzusetzen. Ich freue mich, dass mit Frau Susanne Batura, die Leiterin eines dieser Kindergärten in den Modellregionen Baden-Württemberg, nämlich des Kindergartens Eckartsklinge in Backnang, da ist. Sie weiß wohl mit den praktischen Problemen, dass nicht alles in der Praxis so schmiert, wie es in der Theorie klingt. Frau Batura, können Sie uns einmal von Ihren Erfahrungen zur Umsetzung und den besonderen Kooperationsanforderungen, die dabei entstehen, berichten?
Ja, also unser Kindergarten ist zweigruppig und liegt zentrumsnah und wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil an den Familien. Und als das Modell geboren wurde, haben wir auch gleich Ja gerufen. Wir wollen mitmachen, weil wir einfach den großen Förderbedarf haben und wir wollten auch selber mitgestalten. Und am Anfang war das ja eigentlich noch ein leeres Papier und wir konnten unser Thema selber erarbeiten. Und das war für uns wichtig, auch auf den Stärken der Kinder aufbauen und auch frühzeitig fördern. Und natürlich die Eltern mit einbeziehen. Das war uns ganz großes Anliegen. Die Schuleingangsuntersuchung 1 Jahr vor der Schulpflicht hilft uns auch bei der Auswahl der Kinder. Wir, die Lehrerin und ich, wir suchen dann die Kinder aus für die Fördergruppe. Die Eltern werden beim runden Tisch mit dem individuellen Förderplan auch von unserem Vorhaben überzeugt. Und wir geben den Eltern auch Hinweise und Tipps, was sie für ihr Kind zu Hause noch tun können bis zur Einschulung. Der individuelle Förderplan ist ganz stark angelegt an den Orientierungsplan, an diese Förderbereiche. Und bei uns im Haus speziell ist auch die Sprache ein sehr wichtiges Thema. Und Sprache ist in allen Bereichen wiederzufinden und einfach notwendig. Wir haben auch andere Bereiche, die ganz stark wichtig sind für uns. Das ist die Wahrnehmung. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir merken, im Elternhaus passiert schon was. Das ist zum Beispiel, wenn es um Mathematik geht, um die Zahlen und um die Mengen. Da wird einfach schon gelernt zu Hause. Aber wir nehmen diesen Bereich trotzdem mit auf, weil wir einfach auch den Kindern das Erfolgserlebnis gönnen möchten, dass sie einfach sagen können, das kann ich schon, und das bauen wir dann immer regelmäßig mit ein. Der Förderplan wird also den Eltern erklärt und das ist im Rahmen eines runden Tisches, also ein sogenanntes Entwicklungsgespräch. Und die Förderstunde selber ist einmal in der Woche. Die Lehrerin der Grundschule kommt in den Kindergarten und fördert die Kinder. Ich bin da auch mit dabei. Ich kann dann, wenn die Gruppe zu groß ist, können wir auch noch mal teilen. Oder ich kann einfach dazusitzen und mitmachen und beobachten. Und es ist im normalen Kindergartenalltag eigentlich nicht immer möglich. Die Förderstunde, das ist also ungefähr eine Stunde, ist unterteilt. Es gibt so ein Ankommen, die Kinder kommen natürlich nicht immer Gongschlag 8 in das Zimmer. Ein Ankommen, sie bekommen Wahrnehmungsspiele oder wir puzzeln noch oder wir setzen uns zusammen und sprechen. Was willst du uns erzählen? Was ist passiert? Was hast du gestern gemacht? Dann geht es weiter. Die Lehrerin führt dann ins Tagesthema ein und macht es anhand von Material, zum Beispiel im Bereich Zahlen haben wir jetzt erst vor kurzem Bilderkarten gehabt mit den Fingern drauf, den Würfelpunkten und den Ziffern. Und die Kinder mussten das dann zuordnen, den richtigen Zahlen, oder einfach anordnen, kleine Mengen und große Mengen. Und es hat einen Wahnsinnsspaß gemacht. Dann steigt man um und vertieft das Thema einfach nochmal durch ein anderes Medium. Zum Beispiel macht man so Musikstoppspiele. Und die Lehrerin ruft dann 7 und dann trifft sich alles an der Ziffer 7. Oder sie macht so Fingersalat und zeigt dann kurz mit den Händen. Und die Kinder dürfen dann so rufen, was sie dann auch gerne machen. Und zum Abschluss der Förderstunde ist dann meistens auch nochmal ein kleines Spiel drin. Oder wird einfach nochmal so dass die Gemeinschaft gestärkt, dass man sich an den Händen hält und die Lehrerin gibt einen Fingerdruck durch und der wandert dann durch den ganzen Kreis. Und es ist für die Kinder auch immer eine spannende Sache, was kommt da jetzt raus im Schluss. Und ich muss mich an das halten, was mein Nebenmann mir mitgibt und ich kann da nicht selber noch was Neues dazugeben. Das ist für die Kinder einfach auch ganz arg wichtig. Die Selbstständigkeit ist da, aber sich das so einzuordnen in eine Gruppe, das müssen doch manche Kinder schon noch lernen. Das ist auch mit so ein Problem, dass die Gruppe nicht zu groß ist. Das ist auch so mit einem Stolperstein. Wir haben wirklich viele Kinder, leider Gottes, viele Kinder, die mehr Förderbedarf bräuchten. Ich könnte da locker 2 Lehrerinnen beschäftigen, aber ich denke, das liegt halt an unserem Einzugsgebiet. Ich finde es klasse und es ist der wirkliche Vorteil an der Sache, dass die Lehrerin in den Kindergarten kommt, weil es sind Kindergartenkinder und die lernen doch noch ganz anders wie jetzt die Schulkinder. Es wird ganzheitlich gelernt und die Lehrerin, die ist für mich dann einfach nochmal eine kompetente Ansprechpartnerin. Sie kann mir raten, wie ich die Eltern berate, wenn es um den Lernort geht oder wenn es um die Einschulung geht. Und das finde ich ganz klasse.
Ganz herzlichen Dank, Frau Batura. Die Förderung von Kindern im schulreifen Kind soll ja nun vorbereiten auf die Schule. Und Sie haben das ja plastisch dargestellt, wie Sie das im Einzelnen versuchen. Also nicht irgendwelche Kompetenzen sollen gefördert werden, sondern solche, die nachher auch passend dafür sind, dass der Schulanfangsunterricht möglichst erfolgreich bewältigt werden kann. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es mit den Abnehmern aus? Also die Grundschule ist ja jetzt der Abnehmer Ihrer Kinder. Und bei Ihnen ganz speziell, beim Kindergarten der Eckartsklinge, ist der Abnehmer die Pläsierschule in Backnang. Frau Dr. Anne-Dore Bauer-Lachenmeier ist Leiterin dieser Grundschule, Pläsierschule in Backnang. Sind Sie eigentlich damit zufrieden? Geht also die Förderung in die richtige Richtung? In welcher Form sind eigentlich die Grundschule und Ihre Einrichtung damit eingebunden in der Frage, was gefördert wird? Ist da die Passung gegeben oder wie sieht das eigentlich aus in Backnang?
Zunächst mal nicht nur in Backnang, sondern überall in Baden-Württemberg sind wir verpflichtet zur Zusammenarbeit Kindergarten-Grundschule. Es gibt eine Verwaltungsvorschrift, die uns diese Zusammenarbeit sagt. Und wir tun das auch gerne, denn wir denken, es ist sehr wichtig, dass die Institutionen einander zuarbeiten. Wir wollen den Übergang gestalten, dass die Kinder gut in der Schule ankommen. Grundsätzlich sind die Institutionen von ihrer pädagogischen Grundidee ja auch gar nicht so verschieden. Wir gehen von einem ganzheitlichen Blick auf das Kind aus. Wir denken auch in ähnlichen Dimensionen, was das Lernen anbetrifft. Spielerisches Lernen, Lernen mit Bewegung. Ich brauche das nicht alles aufzuzählen. Ich denke, die Grundlagen sind ähnlich. Frau Engelmann hat es vorhin ja schon gesagt, der Orientierungsplan nennt Bereiche. Sie sind bewusst nicht als Schulfächer ausgedrückt, aber dennoch ist schon im Orientierungsplan ein Verweis, wie es in der Grundschule weitergeht. Und die Lehrerinnen sind informiert über den Orientierungsplan und umgekehrt auch. Ich denke, das drückt schon aus, wie die Institutionen zusammenarbeiten. Der Orientierungsplan und der Bildungsplan ist also aus einem Guss. Von daher möchte ich sagen, alle Kinder, die im Kindergarten nach dem Orientierungsplan gefördert wurden, sind grundsätzlich eigentlich auf die Grundschule vorbereitet. Und dennoch gibt es dann das spezielle Modell schulreifes Kind für die Kinder, die noch zusätzlich Förderung brauchen. Sie haben mich nach der Einbindung gefragt, wie wird die Schule eingebunden in diesen Prozess? Da muss ich vielleicht zuerst erklären, es gibt verschiedene Modelle schulreifes Kind und wir haben das B-Modell. Das ist grundsätzlich so, dass da die Förderung am Kindergarten geschieht. Es gibt aber auch andere, ich weiß nicht, ob da noch Interesse besteht, dass wir da noch drauf eingehen nachher. Beim B-Modell ist es so, dass die Schule von Anfang an mit einer vertieften Kooperation dabei ist. Das heißt, Frau Batura hat schon gesagt, die runden Tische, wo es darum geht, welches Kind wird in die Fördergruppe aufgenommen. Wir haben nicht nur einen Kindergarten in unserem Modell, sondern drei verschiedene. Das heißt, von unserer Schule gehen drei Lehrerinnen in drei verschiedene Kindergärten in Fördergruppen von 8 bis 12 Kindern und kooperieren da auf Augenhöhe, hat Herr Lindner gesagt, ist mir ganz wichtig. Also die beiden sind gleichwertige Partner, die jeweils ihren Fachblickwinkel mit einbringen. Die Aufgaben in dieser Intensivkooperation, einmal Auswahl der Kinder, sagte ich ja schon, da haben sich die Backnanger das sogenannte Backnanger Könnensprofil ausgedacht. Das ist ein Beobachtungsbogen, er wurde schon vor einigen Jahren entwickelt, wo genau geschaut wird, was kann ein damals noch 6-7-jähriges Kind. Es deckt sich so ziemlich mit den Bereichen, die Sie genannt haben. Inzwischen wurde er überarbeitet, jetzt ist es für 5-Jährige eben wegen der vorgezogenen Schuleingangsuntersuchung. Und auch dieser Bereich ist entstanden, Zusammenarbeit Lehrerinnen, Erzieherinnen. Also wir sind bei der Beobachtung und bei der Diagnose dabei, wo es darum geht, welches Kind kommt in die Fördergruppe. Wir sind dabei, wenn es darum geht, die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung den Eltern zu präsentieren, bei den runden Tischen, bei der Förderkonzeption. Und es werden nicht irgendwelche Kompetenzen gefördert, sondern es werden gefördert Sprache als Grundvoraussetzung für alles Lernen, mathematische Vorläuferfähigkeiten, Motorik, soziale Entwicklung und Konzentration. Die Durchführung der Förderung ist dann gemeinsam. In diesem Kindergarten ist der Schwerpunkt manchmal mehr auf Seiten der Lehrerin. Bei den anderen Gruppen ist es arbeitsteilig, die beiden wechseln sich ab. Also es ist ganz verschieden, je nach Persönlichkeit. Immer wieder gibt es dann Kooperationen, die weitergehen. Also nur um die Einbindung, die Strukturen nochmal klar zu machen. Die Lehrerin mit der Erzieherin, die Erzieherin mit ihrem ganzen Kindergarten, die Kooperationslehrerin mit der ganzen Schule, dann wieder alle, die am Modell praktisch arbeiten und schließlich noch eine vierte Ebene, alle, die irgendetwas mit dem Modell zu tun haben, das ist dann die Schulaufsicht, das Gesundheitsamt, die Frühförderstelle und. Vorhin fiel der Begriff Engagement. Ich denke, man merkt, dass es eine große zeitliche Belastung ist. Das geht nicht ohne Engagement. Das geht auch nicht, das will ich nicht verheimlichen, ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand. Fördern wir in die richtige Richtung? Sie haben natürlich als Wissenschaftler eine viel breitere Erhebung gemacht. Wir machen eine schuleigene. Wir konnten von den 76 Kindern, die wir bisher in den Fördergruppen hatten, den größten Teil aufnehmen. Das heißt, sie waren schulreif. Sie sind es auch noch im ersten Schuljahr. Aber es sind Kinder, das will ich auch nicht verschweigen, die immer einen zusätzlichen Förderbedarf haben, die eigentlich auch in der Schule noch zusätzliche Unterstützung in Form von Zeit oder Einzelförderung bräuchten. Wir evaluieren auch in diese Richtung, stimmt die Förderung in die richtige Richtung, wie ist die Zufriedenheit der Eltern, wie kommen sie zurecht mit der Förderaufgabe. Wir evaluieren auch die Zufriedenheit von den praktisch Arbeitenden. Und da muss ich sagen, besonders was die Elternarbeit betrifft, ist es eine sehr große Vertiefung. Die Eltern sind von Anfang an als Partner, es geht ja auch um Erziehungspartnerschaft, dabei. Und sie sind so früh daran gewöhnt worden, dass sie von uns unterstützt werden, dass wir ihnen vertrauensvoll auch Hinweise geben, was sie tun können. Das hält in der Schule an. Wir haben ganz aktive Eltern von Familien, die vielleicht früher sich eher zurückgezogen hätten, weil sie negative Schulerfahrungen von Anfang an gemacht hätten. Und auch was die Kooperation betrifft, ich kann vergleichen, weil wir außer diesen drei Modellkindergärten noch vier andere Kindergärten haben. Die Kooperation ist klasse geworden. Wir haben wirklich gute Kommunikation und betrachten uns nicht mehr als fremde Institutionen, sondern wirklich als Partner, Fachleute auf verschiedenen Ebenen.
Frau Dr. Bauer-Lachmeier, ganz herzlichen Dank. Das klingt ja doch so, als würde das Konzept schulreifes Kind auch in der Praxis so ankommen, wie diese Konzeptionsgruppe sich das gedacht hat. Aber natürlich nicht nur in Backnang wird Modell schulreifes Kind praktiziert. Wir hatten vorhin gehört, ich konnte das jetzt gar nicht alles addieren, Herr Lindner, aber das jedenfalls haben wir dreistellige Zahlen von Standorten in Baden-Württemberg, wo so etwas passiert. Das findet allerdings auch eine wissenschaftliche Begleituntersuchung statt. Es wird also nicht nur konzipiert und durchgeführt, sondern es wird auch wissenschaftlich begleitet. Und im Rahmen dieser wissenschaftlichen Begleitung geht es natürlich zum einen um Fragen der Wirksamkeit, also wie gut werden die Ziele, die damit erreicht werden soll, also die bessere Schulfähigkeit vor allen Dingen für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten erlangt, sondern es geht auch darum in der wissenschaftlichen Begleitung, dass die Umsetzung des Modells schulreifes Kind, dass diese Umsetzung noch optimiert wird. Zum Beispiel an 16 Standorten in Baden-Württemberg finden sogenannte Coachings statt der wissenschaftlichen Begleitgruppe. Und ich freue mich, dass der Professor Hermann Schüller von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg heute hier ist. Er gehört zu dem Wissenschaftlerteam, das verantwortlich ist für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes. Und seine Mitarbeiterin und er von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg führen an den meisten dieser 16 Standorten auch die Coachings zur Optimierung der realisierten Lernförderung durch. Herr Professor Schüler, was hat man sich eigentlich darunter vorzustellen unter diesem Coaching und welche Erfahrungen hat eigentlich Ihre Gruppe damit bisher gemacht?
Bevor ich auf die Antwort eingehe, steige ich auf, und wenn Sie von Anfang an da waren, werden Sie feststellen, dass das eine geschlechtsspezifische Situation ist, in der ersten Runde zumindest. Die Männer gehen ans Pult. Ja, also zunächst darf ich Herrn Hasselhorn etwas korrigieren. Es sind nicht nur 16, es sind 18 Standorte, bei denen diese entsprechende, also die Zielsetzung dieser wissenschaftlichen Begleitung ist unter anderem, dass wir in den verschiedenen Standorten, und zwar innerhalb des schulreifen Projektes, gibt es sehr unterschiedliche Formen der wissenschaftlichen Begleitung und des Coachings. Insgesamt sind es also, wie gesagt, 18 Standorte, bei denen wir versuchen, den Prozess, der in diesem Projekt stattfindet, auch durch Informationsgaben, durch einen Austausch entsprechend zu würdigen und zu begleiten. Es sind also Austausch zwischen Theorie und Praxis ist gefordert, und die Teilnahme, die für diesen Coaching-Prozess, die Teilnahme war freiwillig. Standorte der ersten Tranche konnten sich beim Kultusministerium bewerben, und insgesamt, das hatte ich schon gesagt, sind es 18. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, was Frau Engemann auch bezüglich des Orientierungsplans schon erwähnt hatte, es ist sehr erfreulich, dass in Baden-Württemberg, und das ist nicht überall der Fall, so wie ich die Landschaft, die Bildungslandschaft betrachten kann, dass gleichzeitig zu der Einführung von entsprechenden Maßnahmen auch immer entsprechende wissenschaftliche Begleitungen durchgeführt werden. Das kann dann allerdings auch, je nachdem, wie die wissenschaftliche Begleitung ausfällt, natürlich zu unterschiedlichen Resultaten führen. Aber wie Frau Engemann das auch schon erwähnt hat, es gibt dann die Möglichkeit der Korrektur. Es gibt also eine Überarbeitung dieses Orientierungsplans, der aufgrund der wissenschaftlichen Begleitung zu entsprechenden Modifikationen geführt hat. Das heißt, diese wissenschaftlichen Begleitungen führen dann auch dazu, dass man vor diesem Hintergrund zu Modifikationen des entsprechenden Projekts oder der Planung kommt. Evaluationen oder wissenschaftliche Begleitung sind teuer. Deshalb werden sie also auch selten durchgeführt oder jedenfalls nicht in dem Maße durchgeführt, wie es erforderlich wäre. Und Sie sehen, dass dieses Coaching, das heißt, es ist ein reduziertes Coaching, weil ein Coaching, wenn es denn dem Namen entsprechend durchgeführt werden würde, müsste erheblich häufiger an den einzelnen Standorten durchgeführt werden können. Das passiert in diesem Fall dreimal bei diesen Standorten. Und Sie sehen, dass der erste Termin schon im September, Oktober 2008 stattgefunden hat. Derzeit findet die zweite Coaching-Runde statt, und es wird eine dritte Runde stattfinden. Und ich kann aus diesen ersten Runden im September, Oktober berichten. Bei diesem ersten Termin, das ist jetzt sehr, sehr klein, ich habe nicht gewusst, dass es so kleine Bildschirme sind. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich erzähle es Ihnen ganz kurz. Es ging im Wesentlichen darum, dass also viele der Standorte auch dieses Projekt noch einmal näher erläutert bekommen mussten. Es ging um Informationsgabe, und es ging im Wesentlichen darum, dass von den einzelnen Einrichtungen bzw. Standorten versucht wurde, über positive und negative Aspekte dieses Projektes Auskunft zu erhalten. Also es war, wenn Sie so wollen, auch unter entsprechend psychohygienischen Gesichtspunkten sehr, sehr wichtig, dass wir diese Termine tatsächlich durchgeführt haben. Es ging um Informationen. Es ist ja einiges schon dazu gesagt worden. Informationen über Möglichkeiten der Förderung. Wie wurde das bisher durchgeführt? Wie wurde das bisher dokumentiert? Was gab es an Änderungen durch das Programm? Und so weiter. Es wurden die Möglichkeiten, soweit sie derzeit zur Verfügung stehen, genannt. Und es gab, ich gehe auf das positive Feedback gerne ein, es gab von der Ebene des Kindes aus betrachtet erheblich mehr Zeit in diesem Projekt. Es gab erheblich häufiger, regelmäßige, intensive Förderungen. Die Einschulungsuntersuchung ist erwähnt worden, dadurch, dass sie früher vor Beginn des Projektes startet, ermöglicht, dass die Kinder genauer in den Blick genommen werden können und entsprechende Fördermaßnahmen eingeleitet werden können, erheblich früher. Es gibt eine, und das war von sehr, sehr vielen Standorten, die Aussage, dass es einen besseren Übergang, ich denke, das ist auch eben gerade durch die beiden Kolleginnen bestätigt worden, den Einstieg in die Grundschule. Das heißt, die Kinder lernen schon während dieses Projektes die Schule kennen. Entweder sind sie direkt schon in entsprechenden Vorschuleinrichtungen oder im Kindergarten. Es findet jedenfalls in den verschiedenen Modellen, sehr unterschiedlich modelliert, ein Austausch zwischen Schule und Kindergarten statt. Und erhebliche Fortschritte wurden uns von den Erzieherinnen und den Grundschulpädagoginnen jeweils berichtet. Das heißt, die Kinder haben tatsächlich durch dieses Projekt, wir werden das auch in einem anderen Rahmen dann noch überprüfen, erheblich bessere Chancen, am Grundschulunterricht teilzunehmen, auch wenn es, wie Sie eben ausgeführt hatten, sicherlich nicht für jedes Kind zutreffend ist. Die Ebene der Eltern, die runden Tische bieten die Möglichkeit, dass die Eltern einbezogen werden und sie sollten auch einbezogen werden, denn ohne, dass die Eltern einbezogen werden, kann vieles nach unseren Erfahrungen nicht gewährleistet werden. Es ist also sehr wichtig, die Eltern mit ins Boot zu bekommen. Das Projekt, das ist ein weiterer positiver Effekt nach den Aussagen der Einrichtungen, bietet den Eltern mehr Sicherheit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil in der heutigen Zeit ziemlich viel Unsicherheit dadurch besteht, dass sehr, sehr unterschiedliche Informationen auf die Eltern und auf ihr Erziehungsverhalten niederprasseln. Die höhere Bereitschaft ist als positiv erwähnt worden. Ich bin zur Hälfte auch in der Sonderpädagogik tätig und ich weiß, wie schwierig es ist, an die Eltern gerade im Bereich der Lernförderung heranzukommen. Das scheint also hier im Rahmen dieses Projektes, dadurch, dass vor der Schule viel früher gestartet werden kann, scheint erheblich besser zu sein. Und ein Effekt, den wir auch in einem, das hören Sie das auch so, dass das sehr rauschend ist? Näher, okay. Es gibt kaum Fehlzeiten von Kindern. Wir haben das auch in einem anderen Projekt festgestellt in Heidelberg. Da war von vornherein von den Erzieherinnen moniert worden, wenn wir ein solches Projekt jetzt durchführen in der Einrichtung, dann wird das nicht stattfinden können, weil die Kinder sehr unregelmäßig kommen. Und nach einem Jahr der präventiven Maßnahmen, die dort durchgeführt worden waren, war es tatsächlich dann auch so, dass die Rückmeldung der Erzieherin war, diese Maßnahme, die in dem Kindergarten durchgeführt wurde, hatte dazu geführt, dass das Gegenteil eingetreten war. Die Kinder also sehr viel rechtzeitiger und kaum entsprechende Fehlzeiten auftauchen, in den Kindergärten eintrafen. Jetzt habe ich... Ja, es gab natürlich auch negatives Feedback. Ich will das nicht verheimlichen, aber ich will das relativ schnell machen. Sie können praktisch für jede positive Eigenschaft können Sie natürlich eine entsprechende negative finden. Aber man kann insgesamt sagen, und das haben wir auch durch die Evaluation der runden Tische bislang feststellen können, das Positive überwiegt. Die Mehrheit der Einrichtungen findet dieses Projekt sehr gelungen und findet, dass im Rahmen dieses Projektes tatsächlich entscheidende Weichen gestellt werden können für die einzelnen Kinder, die diesen Förderbedarf haben. Also es fängt frühzeitig an. Ich will das jetzt an dieser Stelle auch, glaube ich, beenden. Und als, ja, Herr Hasselhorn.
Ich herzlichen Dank, Herr Schüller. Es klang so, als würde noch ein Nachsatz kommen. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr differenzierten Überblick. Also wenn das wissenschaftlich wird, dann wird es natürlich sehr komplex. Und vielleicht ist das ein ganz guter Überblick, den wir jetzt erhalten haben, über den Versuch, über einen Orientierungsplan und über ein Projekt Schulreifes Kind nicht nur zu erproben, was der Kindergarten tun kann, damit der Übergang in die Schule und der Aufbau von Schulfähigkeit besser gelingt. Da stellt sich natürlich die Frage, was gibt es sonst noch Frau Engemann, welche der vielen weiteren zurzeit im Feld diskutierten Ideen und Ansätze, und ich weiß, dass es noch etliche gibt, von denen, mit denen versucht wird, Schulfähigkeit im Kindergarten zu fördern, sind eigentlich nach Ihrer Einschätzung lohnenswert und so erfolgversprechend, dass es sich einfach lohnt, noch weiter und tiefer vielleicht auch über eine solche Veranstaltung hinaus zu beschäftigen? Vielleicht können Sie uns da noch ein paar Hinweise geben.
Herr Professor Schöler, Sie haben mich natürlich jetzt rausgefordert mitsamt meinen Kolleginnen hier. Ich gehe jetzt natürlich jetzt auch ans Pult, ist klar. Zweite Runde, ja, genau. Ja, mir ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Projekte, die wir haben, nicht isoliert gesehen werden, sondern dass die innere Klammer betrachtet wird, des Orientierungsplans, des Bildungsplans in der Grundschule, dann des Projekts Schulreifes Kind. Und wenn Sie jetzt hören, dass wir noch ein anderes haben, nämlich die Bildungshäuser für 3- bis 10-Jährige, so hat es damit zu tun, dass wir die Ergebnisse, die die einzelnen Projekte erzielen, auch in andere integrieren. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Die innere Klammern, von denen ich gerade gesprochen habe, das ist die individuelle Begleitung und Förderung und Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen und Eltern sind das A und O für das Gelingen. Wir wollen ja nicht im zweiten, dritten oder vierten Schuljahr feststellen, Frau Bauer-Lachenmeier, dass es Kinder gibt, bei denen die Probleme immer weiter verschleppt werden, sondern wir wollen früh hinschauen. Und der zentrale Begriff ist hier auch Prävention, so wie es hier alle ausgeführt haben. Und nun sehen Sie jetzt innerhalb des Ovals die verschiedenen Projekte, die zum Teil schon in Serie gegangen sind, also flächendeckend durchgeführt wurden. Und hier müssen die Verknüpfungslinien deutlich gesehen werden. Der Orientierungsplan, das ist das blaue Büchlein, das wir im Moment überarbeiten, wie ich eingangs sagte, der Grundschulbildungsplan, der für alle Grundschulen verbindlich ist. Und diese beiden Pläne, die wie zwei Puzzlestücke ineinander passen, das ist mir wichtig zu sagen, und die auch die Grundlage sind für die Bildungshäuser für 3- bis 10-Jährige. Die Bildungshäuser gibt es jetzt seit einem Jahr, zum Teil auch schon seit 2 Jahren, weil ein paar vorher begonnen haben, an 33 Standorten in Baden-Württemberg. 33 Grundschulen und 45 Kindergärten haben sich zu einem pädagogischen Verbund zusammengeschlossen. Zum Teil besteht er aus einem Kindergarten und einer Grundschule, zum Teil auch aus mehreren Kindergärten und einer Grundschule. Und dieser pädagogische Verbund, dieser 2, 3, 4 Institutionen, macht sich auf den Weg, zu einem Bildungshaus zusammenzuwachsen. Auch hierfür gibt es eine wissenschaftliche Begleituntersuchung, eine sehr engmaschige wissenschaftliche Begleituntersuchung, die natürlich auch nicht isoliert gesehen werden zu denen, die Herr Professor Hasselhorn und Herr Professor Schöler genannt haben. Deswegen gibt es jetzt auch Ende Februar ein Treff aller wissenschaftlichen Begleituntersuchungen bei uns im Kultusministerium. Das ist das Team dabei, die den Orientierungsplan wissenschaftlich begleitet haben. Dann das Team, das ist Schulreife Kind, wissenschaftlich begleitet. Und diejenigen, die jetzt jüngst begonnen haben, die Bildungshäuser wissenschaftlich zu begleiten. In diesen Bildungshäusern werden gemeinsam, also von Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften, werden gemeinsam Projekte durchgeführt für altersgemischte Gruppen. Das entscheiden die Bildungshäuser dann selber, wie sie das machen wollen. Es werden gemeinsame Zeiten des Spielens und Lernens angeboten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir vielleicht dann mal später sagen können, es ist ein Modell, gegebenenfalls für den ländlichen Raum oder auch darüber hinaus. Wir sehen das natürlich auch unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels. Welche Möglichkeiten gibt es, die Schule im Dorf zu halten? Welche Möglichkeiten gibt es, Kindergarten und Grundschule noch enger miteinander zu verbinden? Grundschule und Kindergarten als pädagogische Institution, als Bildungshaus. Also wir sind sehr gespannt über die Erfahrungen der Pädagogen einerseits und andererseits auch der wissenschaftlichen Begleitung. Wir sitzen sehr beim Projekt Schulreifes Kind und manche der Bildungshäuser haben auch das Projekt Schulreifes Kind schon in der Vergangenheit aufgenommen. Wir sitzen sehr auf die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitung und der Erfahrungen der Pädagoginnen und Pädagogen, damit wir dann sagen können, wie man vielleicht die Weichen so oder so dann noch stellen kann. Für das Schulreife Kind steht es so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres an. Da lassen wir uns durch die Wissenschaftler beraten, welche Modelle, und es gibt ja verschiedene Modelle, von denen auch vorher gesprochen wurde, welche am wirksamsten sind und welche erfolgsversprechend sind. Ein Bestandteil, ein Element des schulreifen Kindes ist jetzt schon verbindlich geworden, erst jüngst jetzt. Also es ist die vorgezogene Einschulungsuntersuchung, 1,5 bis 1 Jahr vor der Einschulung eines Kindes. Und wir wollen, dass im Jahre 2013/14 dieses schulreife Kind so ausgestaltet ist, dass alle 2500 Grundschulen und alle 7500 Kindergärten des Landes hier entsprechende Förderressourcen erhalten. Die sind auch schon politisch so entschieden, was den Finanzrahmen angeht, und das ist eigentlich einmalig an einem Projekt, dass man das schon von vornherein sagen kann. Es kommt jetzt auf die konzeptionelle Ausarbeitung an, auf die pädagogische Gestaltung. 45 Millionen Euro pro Jahr will die Politik ab diesem Zeitpunkt, den ich genannt habe, dann investieren, um hier Kinder rechtzeitig fördern zu können, unter auch diesem Gesichtspunkt eben der Prävention und der förderlichen Begleitung. Ja, Herr Hasselhorn, ich glaube, damit habe ich zum Ausdruck gebracht, was uns wichtig ist, und so ein bisschen auch versucht anzudeuten, wie die Klammer ist und wie die einzelnen Fäden zusammengehen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Engemann. Meine Damen und Herren, Bildung, die im Kindergarten ansetzt, wo die nicht im Kindergarten Schule macht, sondern Schulfähigkeit aufbaut, da hat man doch sofort den Gedanken, dass das ganz besondere pädagogische Anforderungen an das Fachpersonal stellt. Also wer kann das eigentlich alles leisten? Wer kann denn sehen, was sind die richtigen Spiele, was sind die richtigen Übungen, um sprachliche Fertigkeiten, um mathematische Vorläuferfertigkeiten, darüber hatten wir es eben schon im Gespräch, um die auch in Angriff zu nehmen. Also eigentlich wirft das doch die Frage nach der Professionalisierung vom pädagogischen Fachpersonal in Kindergärten auf. Herr Professor Schöler ist nicht nur Mitglied der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes Schulreifes Kind, sondern auch Koordinator eines neuen Hochschulstudienganges. Und zwar eines Hochschulstudienganges für frühkindliche und Elementarbildung. Und die Zielsetzung dieses Hochschulstudienganges an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg ist es, das pädagogische Fachpersonal für die hier heute angesprochenen Aufgaben auszubilden und zu professionalisieren. Herr Professor Schöler, wollen Sie die Kindergärten akademisieren? Können Sie uns von diesem neuen Studiengang und den damit verknüpften Visionen für die Professionalisierung des pädagogischen Fachbereichs, Fachpersonals im Kindergarten, ein wenig berichten, damit wir das plastischer uns vorstellen können?
Ja, sehr gerne. Der Begriff der Akademisierung ist allerdings etwas konnotativ negativ belegt. Deshalb würde ich ganz gerne den Begriff, den Sie eingeführt hatten, der Professionalisierung eher verwenden wollen. Bei meiner ersten Folie sehen Sie zunächst noch gar nichts. Und zwar habe ich mir gedacht, das vielleicht ein bisschen geschichtlich aufzuziehen. Geschichtlich insofern, als es auch meine berufliche Laufbahn bestimmt hat. Ich habe im Rahmen eines Projektes Anfang der 70er Jahre gearbeitet, in dem es darum ging, die Möglichkeiten nach dem sogenannten Sputnik-Schock bildungsmäßig aufzuarbeiten. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, was mit dem Sputnik-Schock verbunden war. Es ging darum, dass Bildungsreserven ausgeschöpft werden. Es ging enorme Kosten, enorme Mittel flossen in die frühkindliche Bildung, um möglichst frühzeitig entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit damals der böse Osten nicht frühzeitiger bestimmte intelligente Dinge schaffte. Und man hat, und das ist interessant gewesen, wenn man das international betrachtet, man hat daraufhin wesentlich in anderen Ländern reagiert. Bei uns ist ziemlich wenig passiert. Es musste ein zweiter Schock her, nämlich der sogenannte PISA-Schock. Der PISA-Schock hat hoffentlich dazu geführt, dass wir im Rahmen unseres Bildungssystems jetzt nachhaltig dafür sorgen, dass ein nach meinem Dafürhalten integraler und sehr wichtiger Baustein in unserem Bildungssystem, nämlich der frühkindliche und Elementarbildungsbereich, dass der den Stellenwert erhält, den er nach meinem Dafürhalten und auch nach dem Erkenntnisstand der Wissenschaft haben sollte, nämlich dass in diesem Bereich tatsächlich viele, viele Dinge schon angebahnt werden, dass vieles, was in diesem Bereich an Bildungsprozessen initiiert werden könnte, tatsächlich auch effektiver genutzt werden könnte. Es gibt dazu, und ich habe mir die internationalen Rahmensetzungen 1996 angeschaut, es gab eine EU-Kommission, die haben 40 Qualitätsziele entsprechend aufgestellt, die die europäischen Länder in einem 10-jährigen Aktionsprogramm, also bis 2006, zu erfüllen hatten oder zu erreichen hatten. Zeitgleich liefen ähnliche Programme in den USA. Und es geht darum, mit diesen Zielsetzungen in diesem Elementarbereich bestimmte Qualitätsmerkmale auch für die Rahmenbedingungen zu setzen. Also beispielsweise, wenn Sie sich diese Folie anschauen, auf eine erwachsene Person sollen eigentlich 4 Kinder unter einem Jahr kommen. 6 Kinder soll 1 bis 2 Jahre, 8 24 bis 35 Monate und 15 Plätze sollte das Maximum sein bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen, dass diese Rahmenbedingungen in diesem Bereich weit entfernt sind davon, entsprechend erfüllt zu sein. Aber Herr Hasselhorn hatte gefragt nach der Qualifikation, nach der Professionalisierung. Auch hier gibt es entsprechende Zielsetzungen. Und das Ziel 25 heißt, dass alle qualifizierten Beschäftigungen in Einrichtungen, in öffentlichen Einrichtungen, ich überspringe den Gehalt, das Gehalt, sollten mindestens 60% der direkt mit den Kindern Beschäftigten über eine allgemein anerkannte Berufsausbildung verfügen. Diese sollte mindestens 3 Jahre dauern, ab dem Alter von 18 Jahren begonnen werden und sowohl Theorie als auch Praxis von Pädagogik und kindlicher Entwicklung beinhalten. Das heißt, an anderer Stelle ist ausgeführt, dass mindestens ein Bachelorabschluss in frühkindlicher Erziehung oder Entwicklungspsychologie als Voraussetzung dafür gesehen wird, dass die entsprechenden Aufgabenstellungen, die im Rahmen dieses Kolloquiums hier gefallen sind, dass diese Aufgabenstellungen auch professionell durchgeführt werden können. Und wenn Sie die Zahl darunter sehen, dann sind das derzeit aktuell 2% akademisch ausgebildetes Personal. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr lange zu tun, um diese 60% zu erreichen. Dann ein weiteres Ziel ist formuliert, das finde ich ganz interessant, nämlich das Ziel, dass nicht eine Gleichheit, Geschlechtergleichheit definiert wird, aber zumindest sollte ein Fünftel der Beschäftigten in diesem Bereich der pädagogischen Fachkräfte sollten Männer sein. Denn wir haben in unserem System das Problem, in unserem Bildungsbereich, dass wir von 0 bis 10 Jahren sozusagen männerfrei sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, und das wäre die Folie gewesen, die ich übersprungen habe, dass entsprechende Frauenberufe auch anders finanziert werden. Ja, der Stellenwert des Studiengangs auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, wenn Sie sich anschauen, gibt es derzeit etwa 440.000 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich, davon, wie ich eben schon erwähnte, 2% mit akademischem Abschluss. Die neueren Entwicklungen, die sich andeuten und von denen ich hoffe, dass sie tatsächlich sehr nachhaltig sein werden, denn in den letzten, ich darf Ihnen eine andere Zahl noch nennen, in den letzten 5 Jahren ist die Anzahl der Studiengänge in diesem Bereich, Bachelorstudiengänge von 5, die damals von der Bosch-Stiftung in Stuttgart entsprechend auf den Weg gebracht sind, ist mittlerweile, gibt es Studiengänge, ich glaube an die 50, als wir das letzte Mal gezählt haben. Das heißt, es hat sich enorm dieser Ausbildungsbereich verbreitert. Es geht also darum, in den nächsten Jahren, vor allen Dingen dann, wenn der Krippenbereich ausgebaut wird, ca. 450.000 Krippenplätze bis 2013 sollen geschaffen werden, dass dort ein enormer Personalbedarf nach Prognose des Deutschen Jugendinstituts bei etwa weiteren 50.000 Fachkräften liegen wird. Ich bin nach dem Studiengang auch gefragt worden. Wir haben versucht, bei diesem Studiengang ein Kompetenzmodell zugrunde zu legen, also danach vorzugehen, was müsste eine pädagogische Fachkraft in der Kinderbetreuung und in der Kindererziehung und Kinderbildung entsprechend an Kompetenzen aufweisen, und haben von diesem Kompetenzmodell ausgehend sozusagen top-down versucht, entsprechende modulare Strukturen zu schaffen. Es ist in der Empfehlung der EU-Kommission davon die Rede gewesen, dass Entwicklungspsychologie ein wesentlicher Punkt ist. Und insofern haben wir auch in unserem Studiengang eine Schiene, die sehr stark entwicklungspsychologisch orientiert ist. Das ist dieser, wenn Sie die obere Zeile, Sie können es jetzt nicht lesen, sondern das, was da blau gemacht ist, ist jeweils ein Modul im Bereich der Entwicklungspsychologie. Der Studiengang selbst hat dadurch eine Reihe von guten Möglichkeiten, dass wir versuchen, sehr stark die Verzahnung von Forschung und Lehre, von Forschung und Praxis und von Lehre und Praxis in diesem Studiengang durchzuführen. Vielleicht ein kurzer Blick noch auf dieses Praxistheoriemodell. Die Institution im Elementarbereich ist natürlich die Praxiseinrichtung und das Praxisfeld, in dem die Studierenden dieses Studienganges auch entsprechend Praktika machen müssen. Wir versuchen darüber hinaus, Mentorinnen in diesem Bereich ebenfalls zu qualifizieren. Wir versuchen, die Lehre zu evaluieren, und wir versuchen im Rahmen einer Video, dieses SEEP steht für supervidierte, elementare, exemplarische, pädagogische Supervision, und jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen verdreht. Also es ist eine Supervisionsveranstaltung, die von unseren Mitarbeiterinnen und von mir durchgeführt wird und in denen alle Probleme auf sehr individuelle Art und Weise angegangen werden sollen in diesem Studiengang. Ja, ich glaube, ich habe jetzt sehr lange geredet. Ich möchte an dieser Stelle aufhören. Ich hoffe, dass solche Ausbildungsgänge, die zur Professionalisierung führen, nicht die Ausnahme bleiben, sondern dass tatsächlich das, was ich eingangs formuliert hatte, dass diese 60% pädagogische Fachkräfte, die über eine bestimmte Professionalisierung verfügen, um die ganzen Aufgaben, die in diesem Bereich zu bewältigen sind, dass das tatsächlich jetzt auch nachhaltig, wie in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland zustande kommt. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schöler. Meine Damen und Herren, was kann der Kindergarten zum Aufbau von Schulfähigkeit beitragen? Dieser Frage sind meine Gäste hier heute in der letzten Stunde auf unterschiedlichster Ebene nachgegangen. Und nun sind wir an einer Stelle angekommen, wo ich Sie frage, fühlen Sie sich angeregt durch einige dieser Ideen? Gibt es Fragen, die Ihnen gekommen sind? Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass Sie und wir noch in der nächsten etwa Viertelstunde solchen Fragen nachgehen. Und Frau Dose geht mit einem Mikrofon rum, sodass Ihre Fragen auch verständlich werden.
Vielen Dank. Sie haben alle wunderbar dargestellt, wie Baden-Württemberg in Bildung investiert. Ganz praktische Umsetzungsmöglichkeiten will ich noch erfragen. Der Erzieherinnenmarkt ist leergefegt. Es gibt wenige Lehrpersonen im Grundschulbereich im Moment auf dem Markt. Wie ist das zu lösen? Und ich möchte eine zweite Frage anhängen. Welche Unterstützung erwarten Sie sich als Land von den Kommunen, die zuständig sind für die Kindertageseinrichtungen? Welche wünschen Sie sich von den Kommunen?
Ich würde mit der letzten Frage jetzt zunächst einmal beginnen. In Baden-Württemberg ist es so, dass wir 60% der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft haben, hauptsächlich in kirchlicher Trägerschaft, und 40% einfach so zur Information in kommunaler Trägerschaft. Alle Projekte, von denen Sie heute gehört haben, sind in enger Kooperation mit den Trägerverbänden entstanden, auch entwickelt worden, also die Rahmenkonzepte. Und es gab auch jeweils Vereinbarungen. Denn wenn man auf Augenhöhe, wie es Herr Lindner ausgedrückt hat, zwischen Kindergarten und Grundschule kooperieren möchte, muss man das natürlich auch auf den anderen Ebenen tun. Also es heißt Träger, Schulaufsicht. Und wir haben hier, würde ich schon mal sagen, so eine Aufbruchstimmung auch erreichen können im Zusammenhang mit dem Orientierungsplan, aber auch mit Bildungshäusern, wo wir eine ganz große Unterstützung von den Trägern haben. Und zwar querbeet von den Trägern. Und das ist sehr wichtig, ja. Wenn wir von einer guten Kooperation reden, dann müssen die Erzieherinnen und Erzieher eine Rückendeckung haben, eine Unterstützung haben, dann muss es auch natürlich in Sachkosten und personelle Ressourcen sich auswirken, und dann müssen beide, Land und Kommune, miteinander an einem Strang ziehen. Nur so kann es gelingen. Und deswegen werden wir auch ein Weiterbildungskonzept jetzt speziell nach unserem Orientierungsplan, wenn er jetzt verbindlich implementiert ist, mit den kommunalen Landesverbänden anstreben und selbstverständlich auch die Kirchen und die sonstigen freien Trägerverbände mit ins Boot nehmen. Was jetzt den ersten Teil Ihrer Frage angeht, der Markt ist leergefegt, das kann ich jetzt im Moment nicht so bestätigen. Bei uns jetzt im gymnasialen Bereich, also dass hier Lehrkräfte fehlen, sodass man sie mit Schokolade versucht zu ködern von anderen Bundesländern. Aber das ist in allen Bundesländern, so im Grundschulbereich geht es noch, und zwar weil die Schülerzahlen zurückgehen, bedauerlicherweise. Ja. Aber deswegen geht es im Grundschulbereich noch. Im Erzieherinnenbereich habe ich jetzt keine alarmierenden Informationen, was den Rückgang angeht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen?
In NRW gibt es ja diese sogenannte Sprachstandserhebung. Gibt es das in Zukunft in anderen Bundesländern auch oder deutschlandweit? Und soweit wie ich im Bilde bin, gibt es diese Förderung für Kinder, die halt auffällig sind, also im letzten Kindergartenjahr nur für die Kinder. Ist das auch geplant für Kinder, die jünger sind und Sprachauffälligkeiten haben?
Also jetzt mal im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen ist es so, dass diese Kinder 1,5 bis 1 Jahr vor der Einschulung im Rahmen des medizinischen Bereiches wird ein Sprachscreening durchgeführt, das HASE-Screening. Und die Kinder, die hier auffällig werden, werden nochmal vertieft untersucht durch ein Sprachstandsdiagnoseverfahren, das wir auch festgelegt haben, das ist der SETK 3 bis 5. Und auf dieser Grundlage erhalten dann die Kinder eine Sprachförderung. Konkret hat es jetzt schon begonnen, es gibt eine Verwaltungsvorschrift auch dazu, die Richtlinien, Einschulungsrichtlinien wurden geändert. Und das betrifft jetzt den Einschulungsjahrgang 2010. Die Kinder werden 2000, 2010 ein Anschlussjahr werden. Die werden jetzt ab Herbst 2009 gefördert, was den sprachlichen Bereich angeht. Aber das ist ja jetzt ein Teil oder ein Baustein, ja, dieses gesamten Konzeptes schulreifes Kind. Also das ist jetzt verbindlich geworden. Der zweite Teil Ihrer Frage zielte darauf, ob man auch jüngere Kinder fördert. Also es ist angestrebt, dass die Kinder ab dem Zeitpunkt, in dem sie eine Kindertageseinrichtung besuchen, auch entsprechend gefördert werden. So sieht es der Orientierungsplan vor. Und die Erzieherinnen werden auch künftig, aber da steht noch eine Vereinbarung mit den kommunalen Landesverbänden aus bei uns, verbindlich eine Entwicklungsdokumentation, und da gehört auch die sprachliche Entwicklung dazu, durchführen müssen.
Ich würde da ganz gerne noch mal zwei, drei Sätze zu ergänzen, weil Ihre Frage war ja auch allgemein gestellt. Also wir haben ja heute hier Gäste aus Baden-Württemberg, aber natürlich sind das Fragen, die in allen Bundesländern eine Rolle spielen. Sie haben das Beispiel NRW gebracht, wo mit Delfin 4 Sprachstandserhebung gemacht wird. Und es gibt, glaube ich, zwei oder drei große Missverständnisse in der Kommunikation von dem, was dort politisch gemacht wird, und dem, was eigentlich pädagogisch dabei unten rauskommt. Eines dieser Missverständnisse ist, dass man mit der Diagnose, die man durchführt, schon genau wüsste, was denn die angemessene Förderung wäre. Ja, das ist keineswegs so. Wenn ich eine Diagnose durchführe und stelle fest, und in Nordrhein-Westfalen war das, glaube ich, so, dass ein Viertel aller Kinder in dem Bundesland Sprachauffälligkeiten hätten, dann fragt man sich erstmal als Wissenschaftler, wie kann das eigentlich gehen? Denn die Auffälligkeiten sind normiert, definiert. Das heißt, es kann gar nicht mehr als 15% in einem Bundesland sein. Und da fällt das zweite Missverständnis an: Wenn Diagnostik durchgeführt wird, braucht man einen Maßstab, an dem man das orientiert. Und ich glaube, die Probleme, die dort in der Praxis auf uns zukommen, sind die Probleme einerseits wieder die betroffenen Personen in den Einrichtungen kompetent zu machen, zu verstehen, was solche diagnostischen Informationen zur Sprache bedeuten. Und dann die noch völlig unterentwickelte Frage nachzugehen, wie kann eigentlich ein kompetentes Sprachförderangebot sein, das eben nicht ein Angebot sein kann, sondern für ganz unterschiedliche Arten von Sprachauffälligkeiten und von Sprachkulturen und Sprachhintergründen in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich glaube, diese Gemengelage macht häufig das Unbehagen in der Praxis aus, dass solche Systeme der Diagnostik nicht Kompetenzgefühle bei Erzieherinnen auslösen, dass sie jetzt wüssten, wie alles viel besser laufen könnte. Aber da haben wir eine weitere Frage.
Hallo? Ich habe zwei verschiedene Fragen. Die eine richtet sich an den Bachelor-Studiengang. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und da erlebe ich es so, dass es Modellprojekte gibt, die gefördert werden. Aber bei der Umsetzung des Programms Bildung elementar über 1000 Stellen gestrichen wurden, weil kein Geld mehr da war für den normalen Arbeitsbetrieb. Und bei einer Akademisierung im Elementarbereich frage ich mich, wie das finanziert werden kann. In der Zukunft, da hätte ich gerne eine Aussage zu, ob das mitbedacht ist. Und die zweite Frage geht in eine andere Richtung, das ist der Begriff der Schulfähigkeit, wo ich bei uns persönlich sehe, dass der Übergang zur Grundschule nicht so eine große Herausforderung ist wie zur Sekundarschule. Also dort. Und ob das bei Ihnen in Baden-Württemberg auch irgendwo Thema ist, also wie kann der Übergang auch aussehen, vor allen Dingen im gymnasialen Bereich, wo da also ganz klar, was die Lerninhalte angeht, ganz schön angezogen wird und die Kinder richtig Stress bekommen.
Ja, zu der ersten Frage kann ich sagen, dass das natürlich ein Problem sein wird. Da haben wir in Deutschland, in allen Bundesländern das Problem, dass dieser integrale Bestandteil des Bildungssystems, wie ich ihn eben dargestellt habe, ja durch eine unglaublich große Trägervielfalt gekennzeichnet ist. Das heißt also, die Politik könnte und sollte nach meinem Dafürhalten schon so etwas wie Rahmenrichtlinien entwickeln, wie die Bezahlung dann für diese Personengruppe sein sollte. Ich habe das Ziel nicht mehr genannt, ich hatte es auf einer Folie. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass das Gehalt dieser pädagogischen Fachkräfte zumindest auf, das, auf dem Niveau der Schulpädagogen sein müsste. Das ist das eine. Das heißt also, es wird ein riesiger, schwieriger, noch zu begehender Weg sein, um das Ziel erreichen zu können. Denn im Moment sind die Finanzminister eher in der Lage, Milliarden für irgendwelche anderen Dinge auszugeben, das brauche ich nicht zu betonen, als ein paar Millionen für die Bildung in diesen Bereichen. Also das ist sicher ein Dilemma, vor dem wir stehen. Das heißt, wir bilden im Moment aus in Berufe und die Berufsanfänger haben tatsächlich das Problem, dass sie ja in irgendeiner Form dafür Sorge tragen müssen, dass sie besser finanziert werden, als das bisher der Fall war. Ich kann Ihnen aber positiv von Abgängern von Studiengängen, die schon länger laufen. Bei unserem Studiengang ist noch kein Abgänger, weil wir noch keine 3 Jahre laufen, vorhanden, dass die alle sehr gut untergekommen sind. Von Freiburg weiß ich das. Und dass die Träger sehr starkes Interesse daran haben, das wurde ja eben auch in einer Frage deutlich, sehr starkes Interesse daran haben, weil der Markt leergefegt ist und man nach pädagogisch qualifiziertem Personal sucht. Also ich denke, da wird ein Druck entstehen, das auch besser zu finanzieren. Aber es gibt noch keine Lösung dafür, für dieses Problem.
Ich würde gerne zu Ihrer Frage noch mal Stellung nehmen. Ist nicht das größere Problem der Schulfähigkeit nach der Grundschule, wenn es um die weiterführenden Schulen geht? Meine Antwort darauf wäre teils ja, teils nein. Auch wenn wir hier heute den Kindergarten in den Griff genommen haben, weil Schulfähigkeit im eigentlichen Sinne die Frage stellt, wie weit sind die Eingangsvoraussetzungen, die individuellen Eingangsvoraussetzungen, um beschulbar und zwar erfolgreich beschulbar zu sein. Das war mehr heute im Fokus. Aber ich gebe Ihnen recht, dass wir zunehmend, es geht ja so weit, dass wir zunehmend ganze Bevölkerungsgruppen und ganze Geschlechtergruppen identifizieren, die offensichtlich an der Schwelle des Übergangs von der Grundschule in den weiterführenden Schulen scheitern. Ich glaube, das ist ein etwas anderes Thema von Schulfähigkeit, was wir hier ansprechen müssen. Und die Diskussion um die Bildungsstandards hat eigentlich versucht, Orientierungen, ich benutze jetzt extra mal den Begriff, der ja sonst nicht verwendet wird, Orientierungen zu geben, wohin eigentlich eine Grundschulzeit führen soll in den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen und darüber hinausgehende, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der Grundschulzeit. Und was wir in Forschungen in Grundschulen immer wieder sehen, ist, dass häufig diese Orientierung bis heute nicht angenommen wird, sondern der Bezugspunkt bleibt häufig der soziale Vergleich dessen, was in einer Klasse läuft. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben, dass wir in einem Interview mal, ich verrate jetzt auch nicht in welchem Bundesland, es war nicht Baden-Württemberg, in einem anderen Bundesland, in einem Interview mit Grundschullehrern die Antwort bekamen, diese Tests, die an Bildungsstandards orientiert sind für das Ende der Grundschule, seien ja viel zu schwer für die eigenen Kinder, die man unterrichtet, weil man diesen Kindern nicht zumuten dürfte. Es handelt sich um eine Schule, die in einem Brennpunktgebiet ist, mit etwa 70% der Kinder, die eine andere Muttersprache als die deutsche Sprache haben. Und dass man doch hier eigentlich ganz andere Ziele verfolgen wollte. Man wollte, dass die soziale Kompetenzen erwerben und dass sie basales Lesen und Schreiben und Rechnen machen. Das heißt, die Bildungsstandards von Ende Klasse 2 wurden projiziert auf Ende von Klasse 4. Und was man dann sieht, ist, dass es dort Verhaltensauffälligkeiten gibt, nämlich bei den 10% Kindern, die es auch in diesen Schulen gibt, die sich völlig unterfordert fühlen, die nichts Spannendes und Interessantes mehr in der zweiten Hälfte der Grundschuljahre bekommen. Und dann stimmt auch bei diesen Kindern die Passung nicht. Wenn die aufs Gymnasium kommen, dann wundern die sich, dass es sowas wie Division gibt, weil in unserer Schule kam das nicht vor. Eine Originalantwort eines Fünftklässlers, der von dieser Schule auf eine weiterführende Schule gegangen ist. Also was ich andeuten will, ich glaube, die Schulfähigkeitsfrage der Einschulung ist strukturell eine andere, deswegen, weil es bei der Einschulung um individuelle Voraussetzungen geht und noch nicht so sehr um die Frage von ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, von didaktischen, richtig laufenden Bildungswegen ja oder nein. Und dieses wird immer mehr zum Thema, wenn dann tatsächlich formale Beschulung stattfindet. Und da haben wir vor allen Dingen eine große Heterogenität von dem, was läuft. Und diese Heterogenität kommt noch zusätzlich zu der großen Heterogenität individueller Voraussetzungen von Kindern dazu und macht es so schwierig, hier Patentrezepte und Lösungen anzubieten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende der Zeit anbelangt und wir müssen hier auch die Bühne wieder freigeben, weil andere Veranstaltungen stattfinden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen aus Baden-Württemberg und bei Ihnen für Ihr geduldiges und interessiertes Zuhören. Und ich hoffe und wünsche, dass Sie die eine oder andere Anregung mitbekommen haben, um individuell Antworten zu finden auf die Frage, was kann man im Kindergarten tun, um Schulfähigkeit bei Kindern, bei denen es darum nicht so gut bestellt ist, besser realisieren zu können. Herzlichen Dank.